Das ist Hobbyquerschnitt. Episoden aus dem Leben eines Rollstuhlfahrers.
Ahoi zusammen. Es ist mal wieder soweit. Mit Folge 41 geht's hier weiter. Heute ein leicht kontroverses Thema. Fußgänger fahren zum Spaß Rollstuhl. Es gibt darüber sehr geteilte Meinungen. Warum Florian Heiner sowie das ganze Team von Stadttour trotzdem Stadtführungen im Rollstuhl anbieten und warum ich da mitmache und was Stadttour nun genau ist, versuchen wir mal heute zu klären. Das Audio ist leider nicht ganz optimal, weil Corona uns zu einer Remote-Aufnahme zwingt und die beiden nicht das optimale Equipment am Start haben. Aber es kommt ja auf den Inhalt an, also hört gern zu, wenn wir drei uns über die Idee von Studierenden der Uni Hamburg unterhalten. Jetzt geht's los! Ja, heute podcaste ich nicht alleine. Heute habe ich zwei Gäste bei mir. Wollt ihr euch beide mal vorstellen? Fangen wir mal mit Flo an, glaube ich.
Ja, klar. Dann stelle ich mich mal als erstes vor. Ich bin Flo, bin 21 Jahre alt und ich bin Projektleiter bei Stadttour. Und um das Thema soll es ja auch heute so ein bisschen gehen. Darüber kennen Björn und ich uns jetzt schon seit einiger Zeit.
Zwei Jahre, ne, oder?
Fast zwei Jahre, stimmt. Ja, genau. Ich bin vor ziemlich genau zwei Jahren jetzt zu dem Projekt gekommen. Ich glaube, das ist erstmal das.
Was studierst du denn?
Ich bin jetzt schon fertig mit dem Studium sogar. Also ich habe im Oktober mein Studium abgeschlossen. Ich habe BWL studiert im Bachelor. Und genau, bin damit letztes Jahr fertig geworden und werde wahrscheinlich in diesem Jahr mit dem Master anfangen dann. Hatte jetzt ein Jahr Pause quasi, da habe ich jetzt ein bisschen gearbeitet.
Ah ja.
Und ja, will dann wieder anfangen. Habe jetzt seit knapp anderthalb Jahren die Projektleitung bei Stadttour inne. Sonst noch irgendwas Interessantes zu mir vielleicht. Ich gehe gern surfen. Das geht natürlich vor allem im Sommer. Vor allem jetzt gerade, auch wegen Corona, ist das nicht so gut möglich. Jetzt gerade natürlich ist es mit Hobbys schwierig, aber aktuell mache ich auch viel Handwerkskram so zu Hause, habe im Garten einiges ausgebessert. Aber
wie wir alle, ne?
Ja, genau. Man muss die Zeit ja irgendwie nutzen.
Das stimmt.
Genau.
Achso, und dann willst du jetzt im Sommer wieder anfangen mit BWL-Studium. Hast du da eine bestimmte Fachrichtung?
Das ist bei BWL eigentlich so, wenn man da anfängt, ist es quasi ein genereller Studiengang, so mit allen Fachrichtungen, die erstmal so umfassend drin sind. Und so richtig spezialisieren tut man sich erst so in den letzten zwei Semestern beim Bachelor.
Okay.
Und genau, für den Master muss man auch nochmal zwei Vertiefungen quasi wählen, indem man dann seine Kurse hat und da bin ich jetzt noch am Überlegen, auf welche Vertiefung es so drauf hinausläuft. Darum habe ich jetzt auch gerade mache ich so ein paar Praktika noch nebenbei und bin jetzt am Überlegen, wie es dann genau weitergehen soll. War jetzt also auch ein bisschen Orientierung in dieser Zeit und habe jetzt aber relativ wenige Büros von innen gesehen in dieser Zeit, weil alles natürlich auch von zu Hause läuft. Ich war beim letzten Praktikum einmal im Büro, um meinen Laptop abzuholen und dann wieder da, um ihn abzugeben. Und dazwischen habe ich keine Räumlichkeiten von innen gesehen. Aber dann kommt man auch irgendwann zurecht.
Ja, stimmt. Aber es ist ja gut, dass das so funktioniert. Also so, dass man dann wenigstens sowas machen kann, ne?
Mhm. Ja, klar, absolut. Also das geht auch besser, als man gedacht hätte, auch so mit der Kommunikation. Wir sind das ja auch seit jetzt mehr als einem Jahr gewöhnt, dass man alles nur digital, nur online machen kann. Von daher ist das jetzt auch nicht so die Neuerung oder so schockierend, weil man das eh schon ziemlich viel kennengelernt hat.
Ja, stimmt. Wir sitzen ja auch nicht im Kreis, wir sind ja auch übers Internet verbunden, ne?
Das stimmt. Ist ja auch mittlerweile für uns gewöhnter, so zu telefonieren. Haben ja auch, glaube ich, öfter so gesprochen, als als wir uns gesehen haben in letzter Zeit.
Ja, cool. Ja. Heiner, willst du was sagen?
Marketing gestartet bei Stadttour und bin jetzt seit kurzem auch zur Projektleitung dazugestoßen. Und wir kennen uns ja bisher noch gar nicht, aber ich hoffe ja, dass wir uns bald auch bei Natur mal wiedersehen.
Das hoffe ich auch.
Ja, Ansonsten, genau, studiere ich Wirtschaftspsychologie im 5. Semester. Und genau, bin jetzt dabei, schon zu schauen, welchen Schwerpunkt ich nehme. Und will dann wahrscheinlich noch danach den Master machen. Genau. Und nebenbei arbeite ich auch noch als Werkstudent und bin relativ viel eigentlich aktuell tätig bei Statur.
Ja, okay. Also mit anderen Worten, ihr habt beide ja irgendwie in eurem Studium überhaupt gar nichts mit Menschen mit Behinderung zu tun, ne?
Nee, ja, stimmt. Kann man so sagen.
Ja, sehr cool. Obwohl ich ja eigentlich hier fast immer mit Menschen mit Behinderung spreche, spreche ich heute mal mit zwei, die da eigentlich völlig unbeleckt sind, ne? Wie seid ihr denn überhaupt auf die Idee mit Stadttour gekommen? Oder fangen wir mal anders an. Ich glaube, Stadttour ist so ein Projekt im Rahmen von Enactus, ne?
Genau.
Und als ich das erste Mal das Wort Enactus gehört habe, habe ich tatsächlich auch das erste Mal davon gehört und wusste überhaupt nicht, in welche Richtung ich das einordnen soll. Könnt ihr mal ein bisschen was zu dem sagen, was Enactus ist? Ich weiß nicht, einer von euch beiden?
Mhm. Heiner, magst du oder soll ich da?
Ja, vielleicht fängst du mal an, du bist ja auch schon länger dabei.
Klar. Genau. Red ich mir einfach rein, wenn ich irgendwas Wichtiges noch vergesse. Also bei Enactus generell, das ist, um mal so anzufangen, eine studentische Organisation in ganz vielen Ländern. Also das ist ein quasi weltweit aktives Projekt, gegliedert in einzelne Gruppen, je nach Städten. Und das sind quasi Studenten, die sich zusammenschließen, um gemeinsam Projekte zu gründen, zu schaffen, die sich mit bestimmten sozialen, aber auch ökologischen Herausforderungen, sage ich mal, beschäftigen. Das kann eine ganze Bandbreite sein. Also es gibt auch Projekte, die sich mit der Beschaffung von umweltfreundlichem Hygienematerial für benachteiligte Gruppen oder Frauen in dem Fall beschäftigen. Es gibt aber auch viele Projekte, die sich da im Thema Inklusion bewegen. Und um jetzt auf uns zu kommen, oder generell, was der Spirit dahinter ist, ist, dass man eben solche Projekte gemeinsam angeht und das auf eine nachhaltige Weise. Also man möchte direkt im Kontakt stehen mit den Gruppen, die dieses Projekt betrifft. Man möchte Konzepte erarbeiten und man möchte am Ende vor allem ein Projekt, nenn ich es mal, gründen, was sich auch selber tragen kann. Was also jetzt nicht nur darauf angewiesen ist, dass man dass Leute dafür Geld spenden, sondern dass eben auch nachhaltig bestehen kann, damit man dieses Problem angehen kann. Darum geht es so ein bisschen bei Enactus, dass man einerseits so die Kenntnis aus dem Studium mitbringt, dass man eben auch sich für wirtschaftliche Zusammenhänge interessiert und plant und konzeptioniert. Aber man braucht eben auch eine ganz schöne, Begeisterung für Herausforderungen und auch dafür, dass man Probleme aufdeckt und da versucht zu helfen und das auch immer in einem Dialog geschieht. Das ist auch ganz wichtig. So viel schon mal zu Enactus.
Aber die Basis ist tatsächlich nur sozial und ökologisch. Habe ich das richtig verstanden?
Soweit schon. Also das geht wirklich bei den Projekten immer um die Gemeinnützigkeit. Also dass man wirklich was für die Gesellschaft an sich tut. Ich habe jetzt die Punkte mal aufgezählt, sozial oder ökologisch. Also das sind eigentlich so die beiden Hauptfelder, sage ich jetzt mal, in denen sich solche Projekte immer bewegen. Da gibt es ganz viele spannende Projekte, die man auf die man selber gar nicht gekommen wäre. Das finde ich immer selber interessant, wenn man dann mal so ein bisschen über den Tellerrand schaut und bei anderen Enactus-Teams aus anderen Ländern mal guckt, was die so machen. Und dann fällt einem auf, okay, die kreieren da Lösungen für Probleme, die man jetzt gar nicht mal so auf dem Schirm hatte. Aber es geht wirklich darum, dass damit was konkret angegangen wird. Also man kann jetzt nicht bei Enactus, die neue Super-App für irgendwas, Unsoziales entwickeln, sondern es geht wirklich darum, dass man auf jeden Fall den Blick für ein bestimmtes Problem eben damit im Fokus hat und was damit lösen möchte.
Ah ja. Und also so für mich als Unwissender, ne? Ich meine, ich mache ja schon irgendwie länger mit euch zusammen das Projekt Stadttour, aber ich weiß tatsächlich bis heute nicht, was Enactus heißt.
Enactus heißt, das ist so eine Art Kofferwort für einen englischen Satz, und zwar für Entrepreneurial Action to ich müsste es nochmal nachgoogeln, was es genau heißt, aber auf jeden Fall Entrepreneurial Action to Create a Better World for Us All. Also es soll einfach darum gehen, dass man ja durch quasi so gründerische Tätigkeit eine bessere Welt für alle schafft.
Achso, ja, okay. Mhm.
Genauso für die Gemeinschaft, glaube ich, am Ende noch steht das Ass am Ende noch.
Ach, spannend. Gibt es eigentlich auch so richtig definierte Ziele, die hinter Enacto stecken? Also ihr hattet ja eben, oder du hattest ja eben schon von Nachhaltigkeit gesprochen, Flo.
Genau, also hinter den, ich sag mal, das Ziel-Framework, an dem sich generell solche Enactus-Projekte messen lassen oder anhand derer man ja Probleme betrachtet, das sind eigentlich die 17, ich glaube 17 sind es, Sustainable Development Goals von der UN. Das ist ja so eine Art Zielkatalog von der UN aufgestellt vor ein paar Jahren. Da soll es um 17 konkrete Ziele gehen, die gemeinsam verfolgt werden sollen, damit wir eine gerechtere und nachhaltigere Welt schaffen können. Das sind Punkte wie keine Armut, qualitativ hochwertige Bildung, aber auch sowas wie nachhaltige Städte, reduzieren von Inequalities, also von ja ungleichen Behandlungen. Genau, also da gibt es schon einen ziemlich großen Zielkatalog, dem sich Enactus da verschrieben hat und an dem man sich orientiert. Und man muss sich immer, wenn man so ein Projekt aufsetzt, auch fragen, okay, welches dieser Ziele gehen wir konkret an? Was schaffen wir damit? Und genau, das ist auch ganz wichtig, dass man sich da immer in den Kopf setzt oder immer hinterfragt, dass man auch wirklich diese Ziele verfolgt.
Jetzt bei dem Projekt, an dem ihr beide jetzt arbeitet, ne? Meinst du? Mhm.
Genau.
Also oder beziehungsweise alle anderen. Mhm.
Ja, genau. Also kein Projekt kann natürlich alle 17 Ziele irgendwie jetzt da verfolgen oder vervollständigen, aber ist natürlich auch wichtig, dass man sich da auf bestimmte Teile fokussiert und ja, da eins dieser bestimmten Sustainable Development Goals eben in den Fokus nimmt.
Ah ja, und das ist ein Projekt nur für Studentinnen und Studenten oder kann da jeder mitmachen?
Heiner, willst du dazu mal?
Also müsstest du mich jetzt korrigieren, aber ich weiß es nicht genau. Ich glaube an sich schon eher für Studenten, weil es geht ja auch dabei darum, die Theorie in die Praxis umzusetzen und vor allem auch Praxiserfahrung zu sammeln. Ich glaube, es ist vor allem aber auch für Studenten, aber prinzipiell ist, glaube ich, jeder dazu eingeladen, wenn ich mich nicht täusche.
Also da hat Heiner recht, an sich ist es eigentlich nur für Studenten gedacht, aber man hat natürlich schon immer wieder Kontakt auch mit Leuten, die dann mit dem Studium gerade fertig sind und dann noch ein Jahr weitermachen, weil sie in einem Projekt gerade irgendwo involviert sind. Oder Leute haben auch bei uns schon angefangen, bevor sie angefangen haben zu studieren. Und bei uns sind ja auch relativ viele Leute dann immer noch involviert, die auch an den Projekten teilhaben, so wie du jetzt zum Beispiel, die dann eben nicht direkt im Studium sind oder so, sondern die dann dazugestoßen sind. Aber an sich, ist es eigentlich eine studentische Organisation, aber wir bei Enactus Hamburg haben auch Leute, die mit dem Studium schon fertig sind bei uns.
Also sind nicht so eine knallharten Regeln sozusagen. Du musst irgendwie irgendwo an der Uni eingeschrieben sein, um an so einem Projekt mitzuarbeiten, ne?
Nee, das nicht. Also um für so gewisse Sachen, also damit man da Vorstand werden kann oder sonst irgendwas, da muss man schon eingeschrieben sein, steht zumindest so in der Satzung, aber letztendlich geht's ja allen darum, dass man bestimmte Ziele erreicht, dass man gemeinsam an Projekten arbeitet und da wäre es ja auch kontraproduktiv, wenn man dann jemanden rauswirft, weil er gerade mit dem Studium fertig geworden ist oder sonst was. Also das finde ich auch gut so, dass man da mit Augenmaß dann einfach guckt, okay, die Personen sind einfach da, wollen helfen, die kennen sich aus mit den Projekten, da wäre es ja einfach nicht förderlich für das gemeinsame Ziel, dass man dann da so streng drauf guckt.
Richtig. Das hat aber auch tatsächlich dann überhaupt nichts mit der Uni selber zu tun. Das ist nur Zufall, dass das jetzt an der Uni Hamburg ist, ne? Oder?
Genau. Also es hat quasi eigentlich nur insoweit was mit der Uni zu tun, dass wir alle an irgendeiner Uni studieren, aber wir kommen mittlerweile auch aus, also bei Enactus Hamburg sind wir auch Mitglieder aus vielen verschiedenen Unis innerhalb Hamburgs, von der HAW, von der Uni Hamburg, klar, von der TU, aber auch die Highlights oder andere auch von anderen Unis innerhalb Hamburgs.
Und werdet ihr dann durch die Uni unterstützt oder ist Inactus Edition schon frei?
Also so eine Unterstützung durch die Uni passiert natürlich in gewissem Rahmen schon. Also bei uns ist es jetzt nicht so, dass Inactus generell von der Uni so groß anerkannt oder unterstützt wird. Jetzt vor den Corona-Zeiten natürlich haben wir auch mal Räumlichkeiten da zur Verfügung bekommen, dass wir uns einmal die Woche treffen konnten mit dem ganzen Team. Wir haben auch jetzt für Stadttour speziell haben wir auch Fördergelder von der Uni gewonnen, aber das war auch so, dass man sich eben darum bemühen musste und kümmern musste. Also eine gewisse Unterstützung ist schon da, das auf jeden Fall, aber direkt mit der Uni verbunden oder irgendwie rechtlich verflochten, sage ich mal, sind wir als Team dann nicht.
Okay. Gut, ich glaube, das langt mir jetzt erstmal für diese Einleitung. Also ich habe viel gelernt jetzt gerade, komisch, dass ich das vorher noch nicht gefragt habe. Ich glaube, es war mir immer ein bisschen egal, weil das Eigentliche, worum wir ja heute sprechen, ist Stadttour, nicht mit DT, sondern mit Doppel-T. Darüber haben wir uns ja auch kennengelernt. Wer oder was ist Stadttour?
Ja, sag
du mal was,
Rainer. Da wäre es genau richtig, ja. wenn du einsteigst.
Ja, genau. Also gegründet haben wir das ja, oder habt ihr das damals, ist ja Ende 2017 entstanden. Und der Grundgedanke war ja damals, so die Barrieren abzubauen, nicht nur im Kopf, sondern auch auf der Straße. Und an sich bieten wir, also das sozusagen das Kernthema oder Produkt ist bei uns, dass wir Touren anbieten durch die Hamburger City. Und dabei ist meistens eine Tourgruppe von so 15 Personen, die sich dann auf den Weg macht durch die Stadt. Und man kriegt immer einen Buddy an die Seite gestellt und erlebt dann den Tag aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers. Und die Touren begleitet dann auch immer Björn. Daher kennen wir uns ja auch als Tourguide und erzählt dann aus der Sicht eines Rollstuhlfahrers, wie dann die Tour sozusagen das Stadtbild prägt und was auch die Hindernisse sind und wo man noch was verbessern kann, aber wo auch schon die Sachen ganz gut laufen.
Und wie seid ihr auf die Idee gekommen, das 2017 als Projekt innerhalb von Inactus zu machen?
Also ich glaube, da kann ich einmal einsteigen, weil ich ja schon ein bisschen länger als Heiner dabei bin. Tatsächlich war ich selber auch gar nicht bei der Ideenfindung dabei. Also da hat sich jetzt quasi schon so die nächste Generation im Projekt angebahnt.
Ist ja spannend, ne?
Ja, klar. Das auf jeden Fall, weil weil wir alle Studenten sind, ist da ja auch der Durchlauf einfach ein bisschen höher und darum ist das Team auch immer in Bewegung. Also ist natürlich auch eine Herausforderung. Also ich glaube, auf die Idee gekommen damals sind drei der Mitglieder, wovon eine hatte sich eben diese Idee in den Kopf gesetzt, dass wir doch mal auch was für das Thema Inklusion machen könnten. Das war Luise, glaube ich, damals, die auch noch im Team war. Sie hat das zumindest so erzählt, dass sie erstmal diesen Anschluss gegeben hat, dieses Thema Inklusion an sich aufzunehmen, weil sie auch eine Schwester hat, die selber, ich glaube, selber mit dem Down-Syndrom lebt, bin ich, glaube ich, der Meinung. Und dann war halt erstmal so dieser Stein ins Rollen gekommen, das Thema Inklusion könnten wir aufgreifen und wie könnten wir das konkret umsetzen. Und da hat sich damals bei der Gruppe dann der Gedanke formuliert, dass man da doch die ganzen touristischen Sehenswürdigkeiten, die Hamburg so hat, verbinden könnte mit einem Perspektivwechsel an sich. Es kam, glaube ich, ins Rollen, sage ich mal wortwörtlich, weil jemand von seinem Besuch auch bei Dialog im Dunkeln mal erzählt hat und meinte, dass er so einen Perspektivwechsel an sich sehr interessant findet und ob man sowas nicht auch auf Rollstuhlfahrer oder rollstuhlfahrende Menschen ausweiten könnte. Und dann nach ein bisschen Tüftelei ist dann das Konzept entstanden, dass man doch Fußgänger einfach mal in einen Rollstuhl setzen könnte, um ihnen auch zu zeigen, wie jetzt ein bestimmter Teil vielleicht vom Mobilitätsalltag so aussieht und ihnen diese Hürde so ein bisschen zu nehmen und etwas fürs Verständnis zu tun. Genau. Also es war eine relativ lange Konzeptionsphase erstmal. Das anfängliche Team war auch viel bei Messen, auch bei der Rollstuhlbasketball-WM. Bei einer Messe habt ihr euch ja auch kennengelernt. Das könntest du mal, wäre vielleicht auch ganz interessant zu erzählen, wie du das damals wahrgenommen hast, das erste Kennenlernen.
Ja, das war genau, auf der Irma. Das,
Stimmt, das stimmt.
Ja, das war ganz spannend. Ich hatte gesehen, dass sich zwei junge Damen, ich weiß gar nicht mehr, welche beiden das waren.
Ich glaube, Lina und Henrike waren damals da, also aber Christine könnte auch da gewesen sein.
Ja, ich weiß, also Lina, glaube ich, ganz sicher. Ja, also auf jeden Fall habe ich die beiden gesehen. Ich habe eine Freundin, die auf der Messe ausgestellt hat, und die beiden haben sich mit ihr getroffen und haben sich mit ihr unterhalten. Und ich habe das gesehen und habe sie dann hinterher gefragt, was das war. Und dann hatte sie mir erzählt, ja, die wollen irgendwie so Touren durch Hamburg machen. Und hatten sie da ein paar Sachen gefragt. Und durch Zufall bin ich den beiden dann wieder über den Weg gelaufen, wie sie so gerade mit so, ich sage mal so Omaschubsen, mit so Krankenhausrollstühlen da am Hantieren waren. Und mit diesen Dingern kann man definitiv nicht Rollstuhl fahren. Und da sind wir dann irgendwie ins Gespräch gekommen. Und dann hatte ich die beiden gefragt, irgendwie, worum es überhaupt geht. Und dann haben sie erzählt, ja, sie wollen so Rollstuhltouren für Fußgängerinnen und Fußgänger irgendwie in Hamburg anbieten und sind jetzt auf der Suche nach Rollstühlen. Und dann habe ich sie davor gewarnt, diese Krankenhausrollstühle irgendwie in Erwägung zu ziehen, aus den eben genannten Gründen. Und hatte sie dann auch gleich gefragt, weil ich finde, das ist immer so ein bisschen so ein Problem, Fußgängerinnen und Fußgänger in Rollstuhl zu setzen und sie dann losfahren zu lassen.
Das stimmt, absolut.
Ja, die haben dann immer den Eindruck, so, sie wissen jetzt, wie schlimm es ist, rollstuhlfahrender Mensch zu sein. Und das stimmt ja nun definitiv nicht, weil das Rollstuhlfahren ist ja wirklich die kleinste Problematik für die allermeisten Rollstuhlfahrenden. Das gibt ja ganz, ganz andere Sorgen. Und das hatte ich den beiden dann auch irgendwie erzählt. Und irgendwie hatte ich auch meine E-Mail-Adresse den beiden gegeben, oder ich weiß nicht mehr ganz genau. Also irgendwie Kontaktdaten, und dann, ja, sie wollten sich irgendwie melden, haben das aber nie getan.
Ich glaube, am Anfang war noch ein bisschen Chaos im Projekt. Kreatives Chaos, nenne ich es mal. Aber irgendwann haben sie sich auch bei dir gemeldet, oder?
Das war anders. Die haben sich tatsächlich nicht bei mir gemeldet, aber ich bin in so einer Facebook-Gruppe. Oh, buh, Facebook, ganz schlimm. aber es ist tatsächlich so, dass ganz, ganz viele Behindertenaktivitäten tatsächlich in Facebook organisiert werden. Und ich bin tatsächlich nicht so ein Freund von Facebook, aber das ist tatsächlich ein Grund, warum ich da ein Konto habe. Und da war eine Stellenausschreibung von euch irgendwie, dass Tourguides gesucht werden. Und ich habe gedacht so, hallo, das kenne ich doch. Und habe dann da mal hingeschrieben an euch, und dann kam irgendwie so prompt zurück, ach, du bist ja super, wir haben deine E-Mail-Adresse verbummelt und konnten dich nicht kontaktieren, irgendwie gut, dass du dich meldest.
Ärgerlich.
Alles gut, hat ja dann funktioniert, und insofern bin ich dann irgendwie an euch rangeraten, genau, so war das.
Stimmt. Finde ich gut, dass du auch diesen Punkt gerade einmal angerissen hast, mit dem einfach nur in den Rollstuhl setzen und fahren lassen. Ich glaube, das ist auch so ein Punkt, der dann auch durch die Gespräche mit dir so ein bisschen rausgekommen ist bei uns, dass wir halt uns jetzt nicht anmaßen können, die ganze Realität, den ganzen Alltag, das Leben in einem Rollstuhl irgendwie abbilden zu können, und wir ja auch überhaupt gar nicht die Experten sind. Also wir können nichts darüber erzählen, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen. Und darum war es uns auch eben so wichtig, dass wir authentische Tourguides haben, die auch wirklich was darüber erzählen können und die Erfahrungen da mitbringen. Und von daher sind wir da echt seitdem super froh, dass wir dich an Bord haben.
Ja, danke. Also tatsächlich gibt es bei euch im Team, jetzt von der Uni-Seite, weil ich sag mal, ich gehöre ja eigentlich nicht zu diesem Enactus-Team dazu, da gibt es gar keine Menschen mit Behinderung, ne, oder?
Nee, genau, ja.
Das stimmt, ja.
Ja, umso erstaunlicher irgendwie, dass ihr das als Thema gewählt habt. Gibt's, also du hattest eben erwähnt, dass Luise irgendwie möglicherweise eine Schwester hat, die ein Down-Syndrom hat. Wie viele Leute arbeiten eigentlich in dem Team mit?
Genau, also aktuell sind wir zu 10, glaube ich. Das ist so die aktuelle Zahl. Also jedenfalls sind so viele in der Gruppe bei uns drin. Und genau, also es tatsächlich wirklich keiner dabei mit einer Behinderung. Aber genau, bei uns gibt's verschiedene Bereiche, von der Projektleitung bis zur Akquise, bis zum Marketing, bis zur Finanzabteilung. Das sind natürlich verschiedene Aufgaben, die alle erledigt werden müssen. Und so sind wir dann aufgeteilt. Und genau, aktuell sind wir zu 10.
Das heißt, das Ganze ist aufgestellt wie eine richtige Firma, ne?
Genau.
Obwohl es ja eigentlich ein studentisches Projekt ist, oder wie muss ich das verstehen?
Ja, wir sind ja aktuell auch schon ausgegründet, als GUG aktuell. Und natürlich sind wir immer noch an Enectus dran und sind jetzt schon in gewisser Maßen unabhängig, aber sind natürlich immer noch bei Enectus dabei und sind da zum Beispiel dann ja auch im Vorstand des Vereins, jetzt Flo und ich, genau.
Also in dem Verein Enactus jetzt?
Genau, ja. Genau. Als Teil von, also Statur ist Teil von Enactus immer noch.
Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, ist so, dass Enactus Projekte aufsetzt, wo das Ziel tatsächlich ist, dass sich da Firmen bei entwickeln, die auch ausgegründet werden können, um dann auf eigenen Beinen zu stehen, so wie ihr das ja vorhin auch schon gesagt hattet, ne, mit der Nachhaltigkeit, genau, dass die auch wirtschaftlich in der Lage sind zu funktionieren, ne?
Also da ist eigentlich bei den ganzen Projekten immer so der Sinn dahinter, dass die sich auch irgendwann von selbst tragen können und im Idealfall auch in dauerhafte Hände gegeben werden. Das ergibt sich einfach daraus, dass wegen der studentischen Natur, sage ich mal, von Enactus da der Durchlauf relativ hoch ist und man das Ganze irgendwann einfach gern in die Hände der Leute geben möchte, die auch davon betroffen sind. Und da gibt es auch ein gutes Beispiel in Mannheim zum Beispiel. Da wurde erst kürzlich ein Projekt, das mal ausgegründet wurde, Blauherz heißt das, wurde auch an da wurde quasi die Übergabe vollzogen an eine Einrichtung. Ich weiß gar nicht mehr, welches genau war. Aber ja, um es kurz zu fassen, das ist eigentlich immer so der Sinn dahinter. Und
Das heißt, ihr wollt euch letztendlich irgendwie überflüssig machen?
Ja, so ein klein bisschen ist, glaube ich, schon so der Gedanke dabei, dass man irgendwann, dass es quasi irgendwann so gut läuft, dass man sich selber davon zurückziehen kann. Also wir sind natürlich mit dem voll beim Projekt dabei. Wir wollen das stark machen und haben natürlich auch dieses Ziel vor Augen und macht ja auch mega Spaß. Und das ist immer so die Vorgabe, dass die, also von Enactus Worldwide, sage ich mal, ist die Vorgabe, dass die Projekte irgendwann übergeben werden sollen. Aber sowas zeigt sich in der Praxis dann auch eigentlich immer erst, wenn es dann soweit ist.
Ja, also vielleicht dazu noch, also es ist ja auch die Idee, die wir vorantreiben wollen an sich. Und das soll ja natürlich möglichst unabhängig von uns jetzt sein, weil wir sind ja auch noch junge Studenten in der Entwicklung. Und vielleicht kommt dann einfach mal das Auslandsjahr als Beispiel. Und dann ist man natürlich auch verhindert und hat andere Dinge und dann soll natürlich die Idee oder das Projekt an sich darunter nicht leiden. Deswegen versuchen wir uns möglichst unabhängig von Personen dann auch zu organisieren.
Ah ja, okay. Ich habe jetzt hier noch als Frage stehen, Ziele von Stadttour, ne? Das meine ich tatsächlich irgendwie so im ganz weiten Sinne. Also das ist ja klar, dass ihr das, was ihr ja schon eben formuliert hattet, irgendwie, dass ihr gerne für Inklusion einstehen wollt mit dem Projekt, also quasi Menschen mit Behinderung im Stadtbild sichtbar machen und Leute auf Probleme aufmerksam machen, die Menschen mit Behinderung haben, also insbesondere Menschen, die rollstuhlfahrend sind. Habt ihr noch weitere Ziele für Stadttour definiert oder?
Da könnte ich einmal kurz nochmal einsteigen. Also ich glaube, ganz gut zusammengefasst ist es das schon so, dass es wirklich darum geht, sichtbar zu machen und auch Verständnis zu schaffen bei den Leuten, die normalerweise eben nicht im Rollstuhl sitzen. Das sind schon auf jeden Fall die Ziele, die wir damit verfolgen und die uns wichtig sind. Das ist jetzt, sage ich mal, so diese ideelle Ebene. Ne? Also wir möchten natürlich auch möglichst viele Leute einfach damit erreichen und auch selber einfach Spaß in der Sache haben. Also das ist ja auch, finde ich, ganz wichtig, dass man so ein Projekt macht, weil man Lust darauf hat, weil man was erreichen möchte und weil man selber auch ein bisschen herausgefordert werden möchte. Aber das sind so die so diese ideelle Grundlage, sag ich mal. Auf der,
und ihr schafft ja auch Arbeitsplätze, ne, wenn ich das richtig verstanden habe?
Ja, das ist das Ziel zumindest. Also jetzt gerade haben wir ja nur dich als Tourguide. Aber langfristig ist natürlich schon das Ziel, dass man damit wirklich Arbeitsplätze schafft. Jetzt während Corona geht das natürlich alles.
Ja, gut, klar, es sind gerade ganz schwierige Zeiten.
Das stimmt. Aber der Gedanke ist natürlich, dass es dann irgendwann so läuft und auch Tourguides dann ja wirklich einen dauerhaften und auch sicheren Arbeitsplatz zurückbekommen.
Ja, cool. Welche Motivation habt ihr persönlich denn eigentlich, da an Stadttour teilzunehmen? Ihr hättet ja auch irgendein anderes Projekt machen können oder wie an oder Party machen oder, ne, wie soll ich sagen? Ihr gebt ja jetzt viel von eurer Freizeit in dieses Projekt rein. Was war denn, Heiner, was war denn deine Motivation, da jetzt jetzt auch noch die Projektleitung zu übernehmen, sag ich mal?
ja, an sich fand ich es einfach cool, weil also ich wollte mich jetzt nicht im Verein Enectus engagieren. Ich wollte vor allem halt praktisch und dann auch vor allem vor Ort und auf der Straße was bewegen und raus aus diesem Theoretischen. Das hat mich irgendwie von Anfang an motiviert und wirklich mehr auch mit dem Thema mich auseinanderzusetzen, weil ich da gemerkt habe, dass ich da auch vorher wenig Berührungspunkte an sich hatte und auch wenig Kontakt. Und das Thema wollte ich einfach bei mir präsenter gestalten und ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass ich damit Statuen einen Beitrag leisten kann.
Ah ja, und bei dir, Flo?
Also bei mir geht es auch in so eine ähnliche Richtung. Zu Enactus an sich bin ich tatsächlich eher durch einen Zufall gekommen. Das war vor ziemlich genau 2 Jahren, denke ich mal, auch im April. Und ich hatte mir zu dem Zeitpunkt gar nicht so viele Gedanken darüber gemacht, was ich denn sonst mit meiner Zeit alles anstellen könnte. Wie du ja erwähnt hast, man gibt ja schon auch viel von seiner Freizeit her und ich war damals, wurde ich spontan von einem Freund von mir, der damals bei Enactus war, wurde ich auf einen so einen Infoabend mitgenommen. Auch eigentlich nur, weil wir später noch zusammen bei einer Feier eingeladen waren und er meinte, ach komm doch einfach vorher mit, kannst du es dir mal angucken. Und dann dachte ich, ah, okay, gut, kann man ja
also
machen.
Feiern geht also doch noch, sehr gut.
Ja, das war ja bevor ich bei Enactus angefangen habe. Ne? Okay. Nee, aber ich hatte mich vorher mit dem Verein an sich auch gar nicht so viel auseinandergesetzt und habe dann bei dem Infoabend eigentlich erst gemerkt, hey, da geht's ja wirklich darum, dass man selber auch sich einbringen kann, dass man auch die Sachen, die man so im Studium lernt, einfach mal konkret anwenden kann und nicht nur so in der Theorie bleibt. Und besonders hat mich aber dieser Aspekt angesprochen, dass man im sozialen oder ökologischen Bereich, damals wusste ich ja noch nicht, dass ich zur Statue gehen würde, dass man da was bewegen kann und konkret eben sagen kann, hey, daran arbeitet man mit und da bewegt man was und da schafft man was für. Und genau, darum bin ich dann auch zur Statue gekommen, weil mich das Projekt damals einfach am meisten begeistert hat von denen, die damals so in den Startlöchern standen. Und genau, ja, einfach diese Aussicht, dass man da auch selber ein bisschen Verantwortung übernehmen kann und was Neues erlebt und einfach diese Herausforderung auch hat mit den vielen Aufgaben, die das so mit sich bringt, weil man wird ja schon mit sehr vielen Dingen konfrontiert, die man vorher überhaupt nicht im Kopf hatte. Also sei es jetzt so rechtliche Sachen oder technische Sachen mit den Rollstühlen oder so Sachen mit der Website oder mit dem Marketing. Also es ist so eine Bandbreite einfach, die man da zwangsläufig einfach absolvieren muss. Das fand ich einfach spannend zu generieren bei den Projekten.
Ja, man wird ja nicht blöder, wenn man sowas macht, ne? Aber
das stimmt.
Ist ja schon so, dass ihr ganz schön viel Zeit dafür opfert. Das finde ich also echt gut. Wisst ihr von den anderen, was bei den anderen so für Motivation dahinter steckt? Oder wisst ihr das jetzt nicht so? Weil das würde mich tatsächlich interessieren.
Also wir hatten tatsächlich vor einiger Zeit mal so eine Umfrage gemacht in Enactus intern. Da ging es generell darum, warum die Leute bei Enactus mitmachen. Bei den meisten war das auch so eine Mischung aus dem, ja, der Praxis, dass man gern was erleben möchte, wie es denn ist, solche Dinge praktisch umzusetzen, aber eben auch, dass viele das dann doch vielleicht mehr reizt als irgendein Studentenjob, weil sie das Gefühl haben, dass es auch Sinn ergibt, was sie machen. Das war eigentlich so die Kombi, die meisten genannt haben. Heiner, weißt du noch von anderen Motivationsgründen irgendwie bei den Leuten im Team bei uns?
Ja, also ich kann auch sagen, dass es auf jeden Fall auch ein Punkt ist, neue Leute kennenzulernen einfach, die irgendwie auch dieselbe Motivation haben und auch irgendwie was verändern wollen und einfach neue Dinge ausprobieren wollen. Das ist, glaube ich, auch noch ein großer Punkt, noch mehr Studenten kennenzulernen. Genau, also das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, der viele noch bewegt, dazu teilzunehmen.
Ah ja, aber das Ganze macht ihr ja ehrenamtlich, ne?
Genau.
Ja, also das ist auch von Anfang an eigentlich bei den Projekten immer klar, dass man das aus Überzeugung machen muss und nicht, weil man da jetzt irgendwie Geld dran verdient. Also ich sag mal, man muss eher in die Projekte und sowas immer noch Geld reinstecken, sei es jetzt, wenn man nochmal Flyer gekauft hat oder um so ein Projekt ins Laufen zu, also ins Rollen zu bekommen.
Ja, da sprichst du ein gutes Thema an. Wie habt ihr das denn finanziert? Weil ich sag mal so, ihr müsstet Rollstühle kaufen. Ihr habt Werbung gemacht, meine ich, und Flyer gedruckt und, ne? Und also da irgendwie so ein Startkapital gibt's von Enactus ja, glaube ich, nicht, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Oder? Mhm.
Genau, ich meine, du weißt selber wahrscheinlich am allerbesten, wie teuer so Rollstühle sein können.
Oh ja.
Und das war bei uns jetzt zum Glück nicht ganz in der Kategorie. Heiner, soll ich da einmal kurz darüber gehen, wie wir das gestartet haben? Oder?
Ich glaube, das wäre ganz gut, ja.
Mhm. Okay. Also ich muss sagen, ganz am Anfang war ich natürlich auch noch nicht bei dem Projekt dabei. Also es gab auch am Anfang war ich auch bei der Finanzierung jetzt nicht so im Bilde. Und um es einmal so zusammenzufassen, das erste Startkapital hat Stadttour, also zum Teil tatsächlich was von Enactus bekommen, das waren aber nur so ein paar hundert Euro, glaube ich, damals, um Standgebühren beim Messen zu bezahlen, um erste Flyer zu drucken. Da haben wir als Verein halt ein bisschen Geld zusammengekratzt, das sich dann aus den Mitgliederbeiträgen vor allem zusammengesetzt hat. Und laufend war natürlich aber auch klar, dass dann ein bisschen mehr Geld irgendwie da sein muss, um auch die Rollstühle zu kaufen, um größere Dinge so ein bisschen zu finanzieren. Dafür haben wir 2018 beim Senator-Neumann-Preis teilgenommen. Das ist ein Preis vom Hamburger Senat, der, ich glaube, sogar nur alle 4 Jahre verliehen wird für Projekte oder Gruppen, die sich ganz besonders für Integration und Inklusion einsetzen. Und da haben wir den, lass mich nicht lügen, ich glaube, den Nachwuchspreis gewonnen und haben da 2000 Euro damals bekommen.
Okay.
Wir haben auch von der Uni ein bisschen Finanzierung bekommen, das hatte ich ja vorhin schon mal so ein bisschen angesprochen. Die hatten vor ein paar Jahren ihr 100. Jubiläum, vor 3 Jahren war das. Und da haben die eben auch so eine Preissumme ausgeschrieben für studentische Projekte.
Ah ja, okay.
Und da haben wir auch nochmal Fördergeld bekommen. Das war dann quasi objektgebunden. Also da mussten wir dann mit denen das immer abklären, wenn wir irgendwas kaufen wollten. Hat natürlich auch ein bisschen gedauert, aber kann ich auch verstehen, dass die Uni da ein bisschen die Kontrolle haben möchte, wofür das Geld dann letztendlich ausgegeben wird auch. Das waren so die Quellen. Wir haben aber auch von den Enactus-Sponsoren ein bisschen Geld bekommen. Ich glaube, lass mich nicht lügen, 400 Euro von KPMG. Und das müssten jetzt eigentlich so die größten Finanzierungsquellen erstmal gewesen sein, die wir hatten.
Ja. Ja gut, damit kann man anfangen, ne? Also.
das stimmt.
Also naja, ich sag mal so, ich habe das jetzt mal so überschlagen, wie viel Geld das war. Also ein Büro kann man davon nicht anmieten und Rollstühle kannst du davon auch noch nicht kaufen, ne? Also, aber mal einen Anfang, ne?
Genau, also es ist natürlich jetzt nicht das größte Kapital, was man irgendwie haben kann, aber man muss auch daran denken, dass wir als Unternehmen, nenne ich es jetzt mal, auch nicht so viele Ausgaben haben. Also die Rollstühle haben wir alle finanziert bekommen. Das war aber auch die größte Ausgabe. Das waren 6 Stück für im Schnitt 700 Euro. Aber ansonsten haben wir eigentlich nur laufende Kosten für die Website. Das sind 3,50 im Monat. Das können wir gerade noch so stemmen.
Ja,
sehr gut. Und genau, da können wir uns also erstmal jetzt auch während Corona ganz gut weiter weiterhalten.
Naja, gut, also es ist nicht so das Drama, dass irgendjemand davon leben muss, ne? Also insofern ist tatsächlich nur die Website irgendwie die, die im Moment ein bisschen Geld nimmt, ansonsten keine laufenden Kosten, ist ja schon mal ganz gut, ne? Wo du gerade gesagt hast, ihr habt den Senator-Neumann-Preis gewonnen, habt ihr noch an weiteren Wettbewerben teilgenommen oder beziehungsweise habt ihr noch weitere Preise gewonnen irgendwo? Ich bin nämlich der Meinung, ne? Also mit der Idee, die habt ihr ganz schön weit rausgetragen, so, ne? Fand ich gut.
Ja, also wenn man uns ja auch auf Instagram folgt, da sind wir auch immer wieder aktiv. Da hatten wir auch, letztes Jahr war das noch, den Jugenddemokratiepreis gewonnen. Also nicht gewonnen, also wir waren im Finale, wurden da, glaube ich, Dritter, wenn ich mich nicht täusche. Und genau, das war das eine Projekt, was wir noch gewonnen hatten. Und dann hatten wir auch neulich noch das Projekt Weltethos, wo es auch um nachhaltige und generell gesellschaftskritische Themen geht, hatten wir auch noch gewonnen oder waren auch im Finale und unter den letzten Finalisten. Genau, also man kommt schon gut rum und man kriegt auch mittlerweile immer mal wieder Empfehlungen, wo man sich dann jetzt noch bewerben kann und welcher Wettbewerb noch ausgeschrieben ist. Da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten.
Das heißt, ihr kriegt also quasi auch darüber die Rückmeldung, dass eure Idee eigentlich gar nicht so doof ist, ne?
Ja, also wenn man auch mit vielen schreibt, die wollen immer mal wieder gerne dann vorbeikommen. Aktuell geht's ja natürlich leider nicht. Aber ich glaube, das Interesse ist auch groß, auch mal so die Stadt kennenzulernen und nicht nur über eine klassische Stadttour, sondern auch mal durch so eine, sage ich mal, alternative Art die Stadt kennenzulernen.
Ja. Dann können wir ja tatsächlich mal konkret zu den Touren kommen. Vielleicht sollten wir mal erzählen, wie diese Touren dann konkret funktionieren. Wir haben das ja jetzt immer bisher immer nur so angedeutet, dass man irgendwie sich als Fußgängerin oder Fußgänger in den Rollstuhl setzt und dann gurkt man da irgendwie durch die Hafen City. wollt ihr da nochmal was zu erzählen, wie man da hinkommt und was für Voraussetzungen man haben muss und wie teuer das ist und was einen da so erwartet?
Ja, das können wir nochmal machen, gern. Also da bist natürlich auch du ein bisschen der Experte, was den Ablauf angeht, Björn, weil du natürlich weil du die Tür natürlich auch gestaltest. Aber wir können ja einmal darauf eingehen, was wir so machen. Und also natürlich müssen wir am Anfang erstmal die Rollspiele zu dem Treffpunkt hinbekommen. Und zwar treffen wir uns aktuell einmal an so einem kleinen Platz in der Hafen City, am Kaiserkai 43 oder 44. Das haben wir uns mal zusammen rausgesucht, weil da auch relativ ebenes Terrain ist, eine kleine Rampe, ist ein bisschen ruhiger, sag ich mal. Da hatten wir jetzt bis jetzt bei den Touren, die wir auch schon veranstaltet haben, hatten wir da immer den Treffpunkt.
Hauptkriterium ist übrigens der Behindertenparkplatz direkt gegenüber.
Das stimmt auch, das stimmt.
Nein, Spaß.
Also, ja, wobei, ich meine, es ist ja auch wichtig, dass du mit hinkommst, ne? Also, ich glaube, diese Logistik da in der Hafen City ist eh immer so eine Sache. Aber genau, um wieder auf das Thema zurückzukommen, wir treffen uns da dann mit den Gästen. Bei den Touren, die wir noch veranstalten konnten letztes Jahr, waren das Gäste, die halt bei uns über die Website gebucht haben. Und denen wurde dann auch direkt mitgeteilt, wo sie dann wann sein sollen. Das geht bei uns über die Website ziemlich leicht. Also wir haben die Touren ausgeschrieben, die veranstaltet werden. Da kann man sich einfach für anmelden. Ist auch eine kleine Karte von der Route und sowas aufgemalt. Auf jeden Fall geht's dann.
Sag mal die URL.
Die URL ist einfach nur stadt-tour.de.
Stadt mit Doppel-T, ne?
Genau, Stadt mit Doppel-T. Ja. Das ist immer. Das haben Enactus-Projekte so an sich, dass man immer irgendwelche Wortspiele da reinbringen muss.
Ah ja, okay. ich schreibe die dann auch in die Shownotes rein, also man muss sich das nicht merken.
Wo war ich gerade stehen geblieben? Genau, wir treffen uns bei diesem Treffpunkt dann mit den Teilnehmern und dann auch mit dir kurz davor. Und haben dann die ganzen Rollstühle schon dahin gebracht. Das ist immer, noch mal ein bisschen Arbeit vorher, weil wir die jetzt die letzten Monate auf dem Dachboot in der Hafen City gelagert haben. Ja, da sind wir gerade noch ein bisschen dabei umzuplanen. Auf jeden Fall kommen dann idealerweise die Gäste an, sehen die Rollstühle schon und dann machen wir es eigentlich immer so, dass wir an dich übergeben und du dann ja so ein bisschen die Begrüßung auch übernimmst, weil letztendlich wir ja nicht jetzt die Tour führen oder was groß dazu sagen können, sondern das Ganze nur organisieren und ja, dann ist eigentlich dein Auftritt auch schon gekommen.
Ja, genau. Ja, wir haben ja den Platz ein bisschen danach ausgesucht, dass man da ein bisschen Probe fahren kann, weil so ein bisschen soll man ja, oder finde ich, ist es ganz wichtig, dass man einmal so erklärt bekommt, wie so ein Rollstuhl funktioniert. Und dass man dann auch mal eine Rampe hochgefahren ist, mal links und mal rechts gefahren ist und mal ein bisschen Hubbelpflaster hinter sich gebracht hat. Und das finde ich, das geht da auf diesem Platz relativ gut, glaube ich. Also das, bis jetzt ist die Erfahrung jedenfalls so, ne?
Ja.
Wir haben, glaube ich, 6 Rollstühle, ne?
Mhm, genau.
Ich dachte, du erzählst jetzt auch noch mal was über das Buddy-System.
Klar, das kann ich auch noch mal machen.
Und auch über die Voraussetzungen, die man haben muss, weil wir haben ja nicht für jede und jeden den passenden Rollstuhl, weil Rollstühle sind ja, also ich sag ja immer, die ist schlimmer als ein Auto kaufen, ist ein Rollstuhl kaufen, weil der muss ja wirklich ganz genau passen wie eine Hose, also wie eine maßgeschneiderte Hose. Und ja, vielleicht kannst du da ja noch mal kurz was zu erzählen.
Mhm. Genau, also das dem Buddy-System funktioniert so, dass ja, wir festgestellt haben, dass es am Anfang schwierig ist, ganz alleine ja, zurechtzukommen beim Fahren. Immer wieder begegnet man da kleinen Hindernissen und anfangs war es auch für viele anstrengend, so eine 90-Minuten-Tour in einem durchzufahren, wenn man das nicht gewöhnt ist. Und darum werden bei uns immer 2 Teilnehmer zusammen, ja, teilen die sich einen Rollstuhl. Die erste Person macht eben den ersten Teil der Tour, kann sich auch abwechseln, dass man zweimal wechselt. Und genau, die eine Person fährt im Rollstuhl und die andere Person unterstützt bei Hindernissen, hilft eben über Kanten rüberzukommen. Das ist nochmal so eine Sicherheit, dass man ja da eben nicht ganz alleine ist. Und für die Voraussetzungen, wir haben jetzt 5 von den Rollstühlen in einer normalen Erwachsenengröße, sage ich mal. Also da kann man auch mitfahren, wenn man nicht gerade 1,40 ist. Also für Kinder sind unsere Rollstühle nicht unbedingt geeignet. Bis jetzt hatten wir, glaube ich, Gäste da, die so von 1,60 bis 1,85, würde ich mal sagen, groß waren. Wir haben auch einen Rollstuhl in Übergröße. Den hatten wir jetzt bei der zweiten Lieferung der Rollstühle noch anbekommen. Den haben wir noch nicht konkret ausprobiert, also kann ich noch nicht sagen, wie geeignet der jetzt für welches Gewicht, welche Größe, wie es bei dem aussieht. Aber ja, wir würden halt wirklich bei den Rollstühlen nur sagen, dass es Sinn macht, wenn man ein gewisses Alter, eine gewisse Größe hat, weil das hast du uns ja auch erklärt, Björn, weil da sonst die Passform einfach nicht gegeben ist und man auch nicht so gut fahren kann.
Genau, wir probieren das ja auch vorher aus, auf dem Platz, wer in welchem Rollstuhl sitzt, weil das sind tatsächlich unterschiedliche Sitzbreiten, die wir da haben und da kann man dann so ein bisschen hinchangieren, irgendwie wer in welchem Rollstuhl wie fährt.
Genau, das stimmt.
Weil es ja tatsächlich ein Problem ist, irgendwie. Und gerade wenn man längere Strecken fährt und nicht geübt ist, dann will man nicht noch irgendwie da viel Kraft verlieren, nur weil der Rollstuhl nicht richtig passt, ne? Mhm.
Genau, das stimmt. Weitere Voraussetzungen, na gut, man muss eben die Rollstühle mit den Armen bedienen können, also braucht man da auch ein bisschen Kraft. Das ist, einige fanden es sehr anstrengend, einige fanden es weniger anstrengend. Das ist auch immer so eine individuelle Sache, wie die Leute das gewöhnt sind vielleicht.
Also ich wollte noch du hast ja auch noch nach dem Preis gefragt. Das kann man vielleicht auch nochmal erzählen. Also genau, Standard sind 16 Euro und dann ermäßigt zahlt man 13 Euro. Genau.
Und das Ganze geht irgendwie ja, so gut
anderthalb 90 Stunden, Minuten, ne? Genau. Kann man ja immer nicht genau sagen, aber so gut rund um die 90 Minuten, ja.
Genau.
Ja, also es kommt natürlich auch drauf an, Jörn, das hast du ja immer eher so ein bisschen dann in der Hand, im Blick, wie man dann auch so mit dem Quatschen vorankommt und wie die Schüsse abläuft.
Und, ja, genau. ja, es gibt genau. Gruppen, die fragen einfach mehr und es gibt Gruppen, die fragen weniger und je nachdem, wie viel man jetzt sabbelt irgendwie unterwegs, geht es irgendwie manchmal ein bisschen schneller und manchmal eben halt nicht ganz so schnell. Da müssen wir auch nochmal sehen, wie wir damit in Zukunft irgendwie umgehen, dass das möglichst irgendwie ja einheitlich ist, ne? Mhm. Gut, also schwierig ist, also Kinder geht im Moment nicht. Habt ihr da irgendwas geplant? Also, dass Kinderrollstühle angeschafft werden oder ist das noch gar nicht in der Mache irgendwie?
Also da sind wir jetzt noch nicht so sehr dabei, auch wegen Corona. Wir hatten aber auch mal mit der Schulbehörde schon mal gesprochen, weil die das ja als Erfahrungsworkshop mal ganz interessant fanden. Und ja, also wir sind da ein bisschen am gucken, aber ist noch nichts Konkretes jetzt gerade. Ja, natürlich können auch Schüler, die ein bisschen älter sind, also wenn man jetzt in der 11., 12. ist, dann kann man auch bei unseren Rollstühlen auf jeden Fall was machen. Aber jetzt in den Unterstufen oder so wird es auf jeden Fall schwierig. Hm.
Wo du gerade sagst, Schulbehörde, seid ihr noch mit anderen städtischen Institutionen irgendwie in Kontakt?
Ja, sind wir. Also wir sind immer wieder mal verbunden mit dem Inklusionsbüro vom Senat. Darüber haben wir uns auch immer mal wieder ausgetauscht. Die haben uns auch ein bisschen bei der also Konzeptionsfragen und bei so ein paar Marketing-Sachen mal geholfen, dass sie uns dann in so einen Newsletter von sich gepackt haben. Und ansonsten, wir haben immer wieder Kontakt mit hamburg.de, das ist ja so eine halbstädtische Seite, sag ich mal. Mhm. Und genau. Also da ist der Kontakt auf jeden Fall immer mal wieder da. Natürlich auch nicht jeden Tag oder so, aber wir haben auf jeden Fall auch schon mal gehört bekommen, dass wir, dass man von uns schon gehört hätte und und genau, da sind wir zumindest kein unbeschriebenes Blatt.
Ah ja, aber so richtig eine Förderung hat es da auch noch nicht gegeben, ne?
Monetär meinst du jetzt?
Nee, nicht nur monetär, also gut, du sagst jetzt, okay, ihr seid ja in einem Newsletter gewesen, aber dass das jetzt irgendwie so im Tourismusbereich mit befördert wird, irgendwie so, das hat es jetzt noch nicht gegeben, ne?
Nee, das noch nicht.
Ja, vielleicht sind wir da auch noch nicht aktiv genug. Das kann natürlich gut sein, ne?
Das stimmt. Mhm. Da kam halt auch, wenn mal die Rückmeldung, dass wir erstmal ein bisschen aktiver werden sollen und das Konzept sich ein bisschen beweisen soll, bevor wir
klar.
Bevor es da jetzt irgendwo weitergeht.
Naja, also das kann man ja auch so ein bisschen nachvollziehen. Man will ja auch nicht in irgendwie so eine Totgeburt irgendwie was investieren. Da soll ja auch was bei rauskommen letztendlich, ne? Und ja. Das kann ich schon verstehen. Da hat es bestimmt schon andere Sachen gegeben, die dann nach dreimal rumfahren dann wieder eingeschlafen sind. Und das will man ja auch nicht, ne? Seid ihr eigentlich mit anderen Behindertengruppen irgendwie noch vernetzt? Also es gibt ja in Hamburg mehrere Verbände so, die da auch aktiv sind. Also jetzt nicht in Thema mit Rollstuhl durch die Stadt fahren, sondern so mit Behindertenthemen. Habt ihr mit denen Austausch?
Das ist tatsächlich eine Sache, um die sich in letzter Zeit Milena eher gekümmert hat. Milena ist ja aktuell vor Heiner, weil sie die Projektleitung neben, also gemeinsam mit mir und hat sich da auch so um den Kontakt gekümmert. Wir hatten auf jeden Fall mal Kontakt auch zu Behindertengruppen und Einrichtungen. Wir hatten auch mal Kontakt zu Alsterdorf und ja, also ich kann dir gerade nicht konkret sagen, mit wem Lena noch alles geredet
hat. Ja,
okay. Wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt natürlich.
Klar. Habt ihr da Rückmeldungen erhalten irgendwie, wie so euer Projekt angenommen, also wie die dazu stehen zu dem Projekt?
Also am meisten Rückmeldungen kam auch eigentlich anfänglich in der Konzeptionsphase, als wir auch mehr auf den Messen waren und da kann man eigentlich ein bisschen dazu anknüpfen, was du schon vorhin gesagt hattest, dass dieses reine, okay, Fußgänger in Rollstuhl setzen immer so ein bisschen kritisch erstmal angeguckt wird, was wir natürlich auch verstehen können. Und da war eigentlich der Tenor immer, dass es für die Betroffenen auch wichtig ist, dass halt jemand dabei ist, der wirklich diese Perspektive auch hat, also der wirklich im Rollstuhl sitzt und auch ja das Ganze aus seiner eigenen Sicht sagen kann und dass wir jetzt nicht quasi mit erhobenem Zeigefinger, nenne ich es mal, jetzt da den Erklärbär irgendwie machen.
Ja, ja, genau. Also ganz schlimm sind ja Kanten von Bürgersteigen. Das ist ja klar, für jemand, der das erste Mal im Rollstuhl sitzt, ist das ein Problem. Aber für einen gestandenen Rollstuhlfahrer oder eine gestandene Rollstuhlfahrerin ist das ja überhaupt gar kein Problem, ne? Wie ich ja am Anfang ja auch schon gesagt habe, irgendwie, dass die Probleme als rollstuhlfahrender Mensch sind ganz andere, ne? Also, und darüber zu reden, ist natürlich irgendwie, finde ich, wichtig. Und wenn man dann irgendwie die Leute dazu bekommt, sich jetzt hier in den Rollstuhl zu setzen und dann durch die Stadt zu fahren und dann hinterher nicht aufzustehen, weil das können die ja, mit dem Gefühl, oh, ist das schlimm, im Rollstuhl zu sitzen, das wäre mir wichtig, ne?
Genau, das wollen wir auch gar nicht rüberbringen, dass jetzt alles schlimm ist und dass man das jetzt genau nachvollziehen kann, wie es ist, irgendwie im Rollstuhl zu sitzen. Das ist ja auch was, worüber wir mit dir auch immer wieder gesprochen haben und wo du uns ja auch eine gute Perspektive gegeben hast, dass das Sitzen im Rollstuhl an sich ja nicht das die einzige Herausforderung oder Änderung im Leben ist, sondern dass noch ganz viele andere Sachen auch damit einhergehen.
Genau. Ja, das ist ja mal dieses Problem bei einem Tag im Rollstuhl, irgendwie so, dass die Leute dann hinterher feststellen, wie schlimm es ist, Rollstuhl zu fahren, weil sie über irgendwelche Kanten nicht rübergekommen sind. Aber dass das eigentlich gar nicht die Probleme sind, das finde ich, darf man nicht unerwähnt lassen. Und das versuchen wir ja auch. Und ich versuche ja auch so ein bisschen rüberzubringen, dass es ja auch immer noch Spaß im Leben gibt, auch wenn man rollstuhlfahrend ist. Oder beziehungsweise, dass das Leben auch genauso ätzend sein kann, wie für jemanden, der nicht im Rollstuhl sitzt, ne? Also klar, also da gibt's ja die eine oder die andere Variante. Und das ist, also ich finde ganz gut, dass wir dann einen Weg gefunden haben, um an Leute ranzukommen, ne? Das ist für mich tatsächlich auch noch eine Frage. Gibt es eigentlich von eurer Seite Pläne, auch so an Institutionen ranzutreten? Also zum Beispiel, weil ihr ja an der Uni seid, so dass auch Architekturstudentinnen oder Städteplanerinnen irgendwie, dass die mal solche Touren mitmachen oder dass das möglicherweise sogar verpflichtend wird, irgendwie, dass sie sich selber mal im Rollstuhl durch die Stadt bewegen, um mal zu sehen, irgendwie, wo das tatsächlich dann auch baulich doch noch Probleme gibt, weil, sind wir mal ehrlich, klar gibt's die auch, ne? Also es gibt ja auch bauliche Probleme. Ist ja nicht so, dass Hamburg jetzt inzwischen schon komplett barrierefrei wäre, ne?
Ja. Also es ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du da gerade ansprichst. Auf jeden Fall wollen wir da ja generell noch den Austausch stärken, gerade auch mit der Uni in Zukunft. Und wir sind dann natürlich auch immer wieder dran, neue Kooperationen zu schaffen. Aber das hört sich natürlich auch sehr interessant an, da Architekturstudenten zum Beispiel auch mal ins Boot zu holen und gerade so die Raumplanung weiterzudenken. Das könnte auf jeden Fall ein gutes Thema werden. Aber natürlich, wir sind auf jeden Fall da immer wieder dran, den Austausch zu verstärken und auszubauen mit der Uni. Und hoffentlich kommt dann da noch was zustande. Natürlich müssen wir jetzt erstmal auch abwarten, wie die Situation ist mit Corona.
Ja, gut.
Und klar. Hoffentlich geht es dann bald mal wieder weiter.
Ja, das wäre schön, ja. Ne?
Genau.
Also eine Kooperation haben wir, um das einmal konkreter auch nochmal anzusprechen, haben wir jetzt auch gerade schon in Aussicht. Und zwar haben wir mit Stadtkultur Hamburg, hat einer unser Teammitglieder, der da ganz gute Verbindungen zu hat, weil er auch mal da gearbeitet hat. Der ist dabei, in Gesprächen dabei, ob wir nicht Bundesfreiwillige, ob nicht mal Bundesfreiwillige Interesse daran hätten, in der Gruppe so eine Führung bei uns zu machen im Rahmen von diesen Seminartagen, die BFD da halt immer machen, daran teilzunehmen. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn wir so institutionelle Partner, sag ich mal, bekommen, weil wir da auch die Möglichkeit haben, dann nochmal einige Leute, die auch ein Interesse daran haben, eben zu erreichen. Und wie gesagt, wir waren auch mit der Schulbehörde jetzt gerade in Kontakt, ob wir da nicht ein Konzept für ausarbeiten können. Wir hatten auch zu Beginn des Projektes auch öfter bei Unternehmen angefragt. Da war die Rückmeldung tatsächlich gar nicht so drastisch. Also wir haben zwar immer wieder gutes Feedback bekommen, wir finden das Projekt toll, aber für uns ist das nichts. Von daher haben wir da auch immer wieder mal nachgehakt und ja, werden das aber auf jeden Fall auch weitermachen, weil wir auch verschiedene Gruppen natürlich zu uns holen möchten. Nicht nur die unbedingt, die eh schon daran Interesse haben.
Mhm. Ja, ich fände das, glaube ich, ganz gut, wenn man mal die Leute, die zukünftig unsere Städte planen und unsere Häuser bauen, irgendwie mit ins Boot holen würde. Das fänd ich ganz gut. Mhm. Habt ihr jetzt eigentlich noch im Blick, dass man das auch in anderen Städten macht? Oder gibt's das schon in anderen Städten? Oder?
Also, ich glaube, von Anfang an kam bei uns immer wieder so die Idee auf, ach, wenn das gut läuft, dann könnte man das ja auch in anderen Städten irgendwie machen. Erstmal so in der Umgebung, sei es in Lübeck oder Lüneburg oder ja, in der Umgebung halt. Da haben wir jetzt keine konkreten Pläne oder sowas für. Und es gibt natürlich, in Hamburg beispielsweise gibt es auch eine Stadtführung, die wird von einem Blindenmann gehalten. Und ja, also Blind durch Hamburg haben wahrscheinlich einige schon mal gehört. Von daher, es gibt auch Angebote, die in eine ähnliche Richtung gehen, also bei denen auch ein Perspektivwechsel so durchgeführt wird. Aber ja, diesen Perspektivwechsel im Rollstuhl, der ist so, also zumindest uns nicht untergekommen. Wir haben natürlich auch ein bisschen recherchiert, ob wir da jetzt irgendwelche Konzepte abkupfern oder so, aber das ist
also geweiht. Es gibt wohl tatsächlich noch jemand, der im Rollstuhl Stadtführungen macht auf St. Pauli, ne?
Ja, das stimmt. Wir haben mit dem mal gesprochen. Das war aber leicht anders vom Konzept damals, als wir mal gesprochen hatten.
Ja, ich glaube, er macht das mit Rollstuhlfahrenden, ne? Also er ist mit Rollstuhlfahrenden unterwegs irgendwie über den Kiez, wenn ich das richtig verstanden habe. Ich selber kenne ihn gar nicht. Fand das aber, ich weiß auch gar nicht, ob er das immer noch macht, aber fand das eine gute Idee.
Ich glaube, die Tour nennt sich Rollen im Rotlicht oder sowas. War es, glaube ich. Und ich glaube, das war, ja, das stimmt, das Recht, das war wirklich nur für Rollstuhlfahrer. Mhm.
Ja, und dann gab es ja auch mal ein Projekt, irgendwie etwas ins Rollen bringen, glaube ich. Das sagt auch so ein ähnliches Projekt, aber ich glaube, das ist auch inzwischen eingeschlafen, leider.
Das kann sein, ja.
Immer so eine Schwierigkeit, ne? Mhm.
Ich glaube, da ist das Problem halt wirklich, dass sich sowas dann auch langfristig festsetzt, also dass man nicht nur 2-3 Mal irgendwo Touren durchführt und ein paar Leute erreicht, sondern dass man das Ganze halt auch langfristig auf eigene Beine gestellt bekommt.
Ja, das ist ja das, was du am Anfang schon mit Nachhaltigkeit irgendwie betitelt hattest, ne? Dass das irgendwie so funktioniert, dass man eben halt auch einen langen Atem hat. Und das ist natürlich insofern gut, weil es ein studentisches Projekt ist und niemand da mit seinen Geld verdienen muss, ne? Mhm.
Genau. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil von uns, dass wir das wirklich nur machen, weil wir die Idee gut finden und was bewirken wollen und jetzt nicht, weil wir da finanziell irgendwo drin hängen.
Ja, genau. Was waren denn so die Hauptherausforderungen für euch, um das Projekt überhaupt an den Start zu kriegen?
Heiner, willst du mal mit den Herausforderungen?
Ja, also wobei ja du ja vor allem auch beim Start dabei warst.
Ja, das sind blöde Fragen für Leute, die nicht von Anfang an dabei waren. Ich verstehe.
Genau. Ja. Sorry. Aber ich glaube ja vor allem so am Anfang die Hauptprobleme waren ja vor allem ja auch die, denke ich mal, die Beschaffung der Rollstühle dann, aber auch die konkrete Umsetzung. Aber ich glaube, Flo, vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen mehr dazu erzählen.
Mhm. Ja, also anfänglich war schon ein Projekt natürlich auch das Geld zu bekommen. Das hattest du ja vorhin auch schon mal angesprochen, dass man vor allem für die Rollstühle wirklich schon mal Startkapital braucht. Das ist jetzt nicht, dass man da sich was aus dem Hut zaubern kann. Das war anfänglich ein Problem. Es hat auch eine Zeit lang gedauert, bis wir die Website und auch so ein Buchungssystem richtig hinbekommen haben. Sehr in die Länge hat sich auch dieser ganze Gründungsprozess so gezogen. Also da muss man dann bürokratische Wege gehen, von denen man vorher nicht mal wusste, dass es sie gibt. Also das ist wirklich wirklich ein bisschen überraschend, weißt du, weil ich in meinem Alter habe vorher auch nicht so unbedingt Erfahrungen gemacht mit überbordender Bürokratie, aber das, was man da so mitbekommen hat, ja, hat schon relativ lange auch gedauert vom ersten Mal mit dem Anwalt zusammensitzen und so eine Satzung ausarbeiten, bis es ist alles eingetragen, hat das echt 1,5 Jahre gedauert oder so.
Ja, aber ehrlich gesagt, aber ich bin ja mehr als doppelt so alt wie ihr. Ich habe sowas auch noch nie gemacht und ich finde das einfach so großartig, dass ihr jetzt schon in die Lage versetzt seid, irgendwie sowas dann tatsächlich mal hinter sich gebracht zu haben. Das ist für euer Leben, glaube ich, genial.
Ja, also es ist auf jeden Fall eine Erfahrung, die man auch so mitnimmt und die dann auch so ein bisschen bestärkt, wenn man weiß, hey, so man hat das schon mal hinbekommen, was zu gründen und auch was zusammen zu organisieren, was zu schaffen. Das gibt einem schon einiges an Erfahrung so mit und ja, vielleicht auch so ein bisschen, nimmt einem auch so ein bisschen so diese rosa Brille, die man am Anfang des Studiums so hatte und gibt einem so ein bisschen mehr Realitätssinn.
Sehr gut.
ja. Nee, also es war natürlich nicht alles jetzt irgendwie so langwierig, aber ein Problem, was wir auch gemerkt haben, worüber wir uns gar nicht so viel Gedanken gemacht haben, weil wir für dieses Projekt alle natürlich in einer gewissen Weise brennen, ist, dass wir uns auch, dass wir es irgendwie schaffen müssen, Leute auf uns aufmerksam zu machen. Wir selber waren von dem Projekt alles überzeugt und da auch alles so drin, dass wir nicht so sehr daran gedacht haben anfangs, okay, aber wie werden andere auf uns aufmerksam? Wie können wir andere überzeugen? Das ist jetzt auch die Sache, wo wir die größte Herausforderung sehen, dass wir bekannter werden, dass wir Leute auch ja zu uns bringen, weil wir glauben, wenn Leute bei uns sind, dann werden sie auch verstehen, was wir mit dieser Tour meinen, was wir da mit schaffen wollen und werden auch begeistert sein, weil wir haben bis jetzt nur tolle Rückmeldungen bekommen, du machst die Touren immer so humorvoll und abwechslungsreich und lustig. Natürlich auch mit ziemlich viel tiefen Einblicken und Möglichkeiten zum Reden.
Ja.
ja, muss ja auch mal gesagt sein. Also du bist ja wirklich du bist der Kontakt zu den Leuten, die zu uns kommen. Die sehen am Ende ja nicht, was wir alles beim Steuerberater oder sonst wo geschaffen haben, sondern die sehen, hey, das ist jetzt mein Erlebnis und das habe ich mit Björn da besprochen und das habe ich von ihm mitgenommen und so sehe ich jetzt das Ganze aus einer etwas anderen Perspektive.
Das muss ich jetzt leider rausschneiden, weil das ist ja hier mein Podcast und so eine Lobhudelei in meinem eigenen Podcast kann ich gar nicht ab.
ja, okay, gut, kannst du auch machen, aber
das, nein,
es das stimmt natürlich ja, ne? Die stimmt
ja. ja, danke.
Also kannst du gerne machen, ne? Aber auch unabhängig vom Podcast muss es ja gesagt sein, weil die Leute, denen ist ja am Ende eigentlich viel egal, was wir im Team gemacht haben an Organisationsarbeit, die bekommen ja nur die Tour mit.
So. Ja, gut, das ist richtig. Das stimmt.
Okay, dann sonst vielleicht zurück zu den Herausforderungen nochmal, oder?
Ja, im Grunde genommen hast du ja schon viel erzählt. Also ich sehe das auch so, dass die Hauptherausforderung, also aus meiner Sicht, ist ja tatsächlich Leute dazu zu bringen, die Stadttour kennenzulernen, ne? Das ist ja, glaube ich, irgendwie so, man selber ist so tief drin und man ist so überzeugt von diesem Projekt und man erzählt auch überall rum und alle finden es toll und trotzdem ist es schwierig, irgendwie Touren voll zu kriegen, ne?
Ja.
Das stimmt, ja, absolut.
Aber ich bin da ganz guten Mutes, also da sollten wir einfach weitermachen und nicht aufgeben, ne? Also, weil die Idee ist, finde ich, schon gut. So, ja. Das trägt ja auch, ne?
Also ich glaube, wir glauben halt auch alle an die Idee und glauben daran, dass wenn sich nach Corona alles ein bisschen erholt, auch mit der Bereitschaft, auch sowas zu machen, dass wir die Leute dann auch davon überzeugen können und sich das dann auch weiter verbreitet. Also da muss man einen langen Atem haben, aber das haben wir ja auch schon ein bisschen geübt alle.
ja, da ist vielleicht auch so vielleicht noch eine Herausforderung, auch aus der Enektus-Blase rauszukommen, weil man ja doch schon immer viel da drin ist und ich glaube, ja, das ist wirklich, wirklich die Herausforderung, das breit sozusagen den Leuten draußen, sage ich mal, auch Nicht-Studenten zu zeigen und generell breit das den Leuten zu zeigen, was es für eine Möglichkeit gibt. Genau.
Aber da finde ich, macht ihr ja auch schon einen ganz guten Job, ne? Also wir waren ja schon bei Nordtour im Fernsehen irgendwie und ich glaube, ein anderer Fernsehsender steht auch schon irgendwie bereit und mal was zu machen, aber wir wollten ja jetzt warten, bis man wieder Touren machen kann, weil sonst verpufft das ja. Und ja, ich bin ganz frohen Mutes, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, noch eine andere Herausforderung, die so auf meiner Seite ist, ich bin ja im Moment der einzige Tourguide, ne? Eine der Herausforderungen ist ja auch, glaube ich, noch andere Tourguides zu finden. Also Damen und Herren gerne, ne?
Ja, Genau, das ist auf jeden Fall auch noch ein Punkt. Also gerade wenn dann mal wieder mehrere Touren stattfinden können, dann ist es natürlich auch wichtig von unserer Seite, dass wir vielleicht auch ein paar mehr Tourguides haben, weil du ja auch nicht immer kannst, und da vielleicht einfach unser Angebot auszubauen. Genau, aber das wäre dann ja auch an mehr Touren gekoppelt. Aber da sind wir auch immer gerne auf der Suche.
Aber da hat sich noch nicht so viel getan, glaube ich, ne? Oder? Ihr habt immer mal einen Kontakt zu Leuten, aber so richtig durchschlagenden Erfolg hatten wir bis jetzt noch nicht, ne?
Ja, vielleicht kann Flo noch was dazu erzählen. Also
genau, also wir hatten, glaube ich, mit zwei oder drei Leuten hatten wir mal Gespräche, bei einem war das auch ein bisschen konkreter. Aber ich glaube, das ist auch vor allem in letzter Zeit ein bisschen eingeschlafen, weil wir eben keine Touren durchführen, und es war so im Team auch ein bisschen der Konsens, okay, wie möchten wir denn jemanden als Guide irgendwie dafür begeistern, wenn wir eben gar nicht auf absehbare Zeit irgendwie ja, so zeigen können, dass wir auch mal eine Tour machen irgendwie.
Ah ja, das stimmt natürlich. Das ist natürlich tatsächlich ein Punkt, ne? Mhm.
Aber wir brauchen auf jeden Fall für die Zeit, wenn es wieder losgeht, möchten wir natürlich auch noch ja, mehr anbieten können und auch mehr Guides haben, die das weil die dann natürlich auch nochmal eine andere Perspektive reinbringt. Das ist ja auch vielleicht ganz interessant.
Was sind denn die Anforderungen? Ja.
Also die Anforderungen sind eigentlich nur, dass man selber ja im Rollstuhl sitzt, dass man damit Erfahrungen hat. Also wir haben ja relativ viel schon über diese Authentizität gemeinsam geredet. Und das ist erstmal der wichtigste Punkt, dass man erstmal diese Erfahrung mitbringt, aber dass man auch Spaß daran hat, das mit anderen zu teilen. Also dass man auch gerne Leuten Dinge erklärt aus dem, ja, von den eigenen Empfindungen, dass man da vielleicht auch offen für Nachfragen ist und ja, auch gerne mal eine oder andere Story aus den eigenen Erfahrungen erzählt. Weil die Tour natürlich auch sehr stark von dem Umgang miteinander und von den Gesprächen miteinander lebt. Das ist ja nicht nur so, als würde man da jetzt eine Tonkassette den Leuten vorspielen, sondern da kommen ja auch immer wieder Fragen, dass weißt du ja auch selber am besten eigentlich, Björn.
Ja, ja, ich kann nur sagen, das ist nicht eine Tour ist nicht wie die andere. Ne? Also jetzt mit so einem mit einem Blog mit eingeschweißten Texten dann umklappen und dann den nächsten zu erzählen, so ist es nicht. Ne? Mhm.
Genau, also so ein bisschen Flexibilität und Spontanität im Umgang mit den anderen bräuchte man das schon auf jeden Fall.
Ja, ja, man muss Spaß dran haben, irgendwie Leuten was genau zu erzählen. Ne? Mhm,
das stimmt. Genau. Mhm. Aber das ist eigentlich das Wichtigste. Also wenn eine Person daran Spaß hat, dann merkt man es auch, dann lässt man sich davon auch begeistern und dann macht es für alle am meisten Spaß.
Genau.
Ja, das wäre so die Voraussetzung,
ja, dafür. Ich auch so. Mhm. Habt ihr noch Ideen, wie jetzt meine Zuhörenden hier aus dem Podcast irgendwie helfen können?
Genau, also natürlich, wenn man jetzt irgendwie direkt Lust bekommen hat und man will unbedingt dabei sein bei der nächsten Tour, dann kann man natürlich online auch schon Gutscheine für die nächste Tour holen. Das unterstützt natürlich immer. Ansonsten einfach auch weitererzählen oder uns auf Instagram folgen. Ansonsten kann man auch bei uns auf der Webseite sich gerne für den Newsletter anmelden. Und da kann man noch so ein bisschen mehr über das Projekt erfahren, über den Hintergrund und die aktuellen Schritte. Genau, ansonsten gerne teilen und weitererzählen. Und vielleicht sieht man sich ja dann auch bei der nächsten Tour mal.
Ja, das hoffe ich auch. Also Leute, ne, bucht schon mal Touren. Ich fahre mit euch durch die Hafen City. zum Abschluss hier meine letzte Frage. Wie steht es denn jetzt um die Zukunft des Projektes? Weil ihr seid ja alle Studenten, ne? Und ihr habt gesagt, ihr habt es jetzt ausgegründet und irgendwann ist euer Studium zu Ende. Und was ist dann mit Stadttour?
Also ich glaube, so wie es weitergeht, sieht man ja auch jetzt gerade ein bisschen an der Entwicklung, dass erstmal Milena und ich in die Projektleitung gekommen sind und jetzt Heiner auch Milena ersetzt. Also wir haben immer wieder, bekommen Leute ins Team, die Spaß an Projekt haben, die das auch gut können. Von daher, das Projekt wird natürlich auch immer weiter durch Leute aus dem Verein mitgetragen. Ich werde auch die nächsten Jahre auch noch an dem Projekt mit dabei sein, weil ich ja auch in den Master jetzt erst komme. Und die langfristige Sicherstellung soll auch eigentlich dann dadurch gewährleistet werden, wenn wir halt irgendwann merken, okay, das Projekt wird zu groß, es muss ein richtiger Händler gegeben werden, dass wir den richtigen Partner dafür finden. Das ist auch aber auch was, was bei Enactus generell wichtig ist und was allen klar ist. Also das ist kein Projekt, was einfach so ausläuft, wenn jemand da mal keine Zeit mehr für hat.
Ja, das stimmt mich doch, sag ich mal, zuversichtlich, irgendwie, dass das Ganze keine Eintagsfliege ist, ne?
Nee, das absolut nicht.
Ja. Das absolut nicht. Habe ich was vergessen zu fragen?
Das waren jetzt so viele gute Fragen schon.
Ja.
Also, keiner?
Ich glaube nicht, nee. Also, mal noch überlegen.
Habt ihr noch eine coole Anekdote irgendwie im Zusammenhang mit Stadttour?
Eine coole Anekdote. Also bei dem Punkt hätte ich eigentlich eher dich gefragt, ob du vielleicht nochmal so dein interessantestes Erlebnis irgendwie von einer Tour mal im Kopf hättest, vielleicht, weil du natürlich da auch näher so am Geschehen dran warst. Weil so richtig interessante Sachen haben wir jetzt, glaube ich, nicht vom Projekt geschehen.
Naja, ich fand relativ cool, dass ihr irgendwann mal da relativ kurzfristig mit rübergekommen seid, dass irgendwie Nordtour irgendwie was mit uns machen will.
Das stimmt.
Okay, und
das
dass cool. die dann auch kurz ein Interview mit mir führen wollten, wo ich irgendwie völligen Quatsch gesprochen habe, weil ich irgendwie völlig unvorbereitet war. Ja, und dann ist natürlich immer wieder, also sehr lustig war einmal, dass vor der Elbphilharmonie war ja im Sommer draußen die Konzerte. Das heißt, sie haben ja innen gespielt und haben das irgendwie auf Leinwand nach draußen übertragen. Und wie das immer so ist, es gibt da direkt vor der Elbphilharmonie ja diesen Rollstuhlweg, um von oben unten ans Wasser zu kommen. Und der war natürlich ausgerechnet in diesem Platz mit eingearbeitet, wo die Zuschauerinnen und Zuschauer für diese Elbphilharmonie-Veranstaltung waren. Und ich habe tatsächlich einen Tag, bevor wir eine Tour hatten, dort geguckt und festgestellt, so, ja, wir müssen durch die Menge durch, um da runterzufahren. Hatte dann aber mit dem Wachpersonal geklärt, dass wir nächsten Tag kommen, damit wir da runterkommen. Und tatsächlich haben sie uns nächsten Tag verwehrt, da reinzugehen. Das fand ich wieder so typisch irgendwie so, ja, nee, also jetzt hier mit dem Rollstuhl geht das hier jetzt nicht durch. Das ist zwar der öffentliche Weg, aber da können wir jetzt nichts machen. Gut, sie haben uns dann ja doch durchgelassen. Aber das war, fand ich so eins von diesen typischen so, ja, an Menschen mit Behinderung wird dann immer nur gedacht, wenn die Aktion Sorgenkind, Aktion Mensch im Fernsehen läuft irgendwie.
Mhm. Stimmt, das war wirklich bei den Touren eins von den einprägsamsten Ereignissen. Aber genau, dass wir dann da im Fernsehen einmal waren, das war echt schon ganz, ganz cool, auch weil die ja die ganze Tour mit der Kamera noch begleitet haben. Ja,
genau.
Genau, das war von, nett, ne? Ja, von Nordtour. Und die hatten ja auch vorher mit Hanna und mir nochmal so gequatscht und da hatten wir auch dann, haben die uns auch so noch mit Fragen gelöchert, wo wir uns dann auch spontan irgendwas also man ist das jetzt, wenn man im Projekt miteinander redet, natürlich nicht so gewohnt, dass man spontan auch so viele Fragen dann antwortet. Wir sind ja alles keine Interviewkünstler. Aber es war auch mal eine sehr interessante Erfahrung auf jeden Fall.
Und, ja, fand ich auch. Und dann gab es noch einmal diese Omi, ne? Ich hab, die irgendwie meinte, dass war das Milena irgendwie, wäre zu hübsch, um im Rollstuhl zu sitzen. Also das fand ich auch wieder so typisch, also sehr bezeichnend. Das gibt's auch immer wieder irgendwie. Das sind so diese typischen Reaktionen von Leuten irgendwie so. Also ja, und da muss man tatsächlich, ist noch viel, viel Weg, bis Inklusion tatsächlich erreicht ist. Also ich sage ja mal, wir haben Inklusion erreicht, wenn wir das Wort nicht mehr brauchen, ne?
Ja, das stimmt. Ja, wir hatten da, glaube ich, bei jeder Tour gefühlt irgendwelche ja mehr oder weniger großen Ereignisse, bei denen man immer wieder festgestellt hat, dass es da noch einen ganzen Weg ja gibt, der vor einem liegt. Und das mit Milena war, glaube ich, wirklich das einschneidendste Erlebnis so bei der Probetour, das glaube ich auch schon anderthalb Jahre her, dass sie dann da so mit so einem doofen Spruch angequatscht wurde. Auch sehr taktlos, finde ich. Und
ja, genau.
Das zeigt aber auch eigentlich, wie wichtig das ist, was wir zusammen machen.
Ja, genau. Aber das Ganze soll ja jetzt nicht so traurig enden irgendwie. Ne? Also ich finde das total toll mit eurer Idee und ich finde es auch ganz gut, wie wir das umsetzen gemeinsam. Mhm. Irgendwie, dass also nicht dieses einen Tag im Rollstuhl und die Leute gehen nach Hause und erzählen rum, wie grausam es ist, im Rollstuhl gefesselt zu sein. Ja. Auch so eine Wortwahl, die irgendwie ganz schlimm ist. Sondern dass die meisten Rückmeldungen sind wirklich so, oh ja, toll, irgendwie hat Spaß gemacht irgendwie und man sieht, dass das Leben auch als Rollstuhlfahrer lebenswert ist irgendwie, ne?
Das stimmt. Das ist ja auch so der Tenor, mit dem man am Ende der Tour auch so rausgehen soll. Das ist ja auch was du uns immer wieder gesagt hast und wo wir auch auf deine Sicht, sage ich mal, vertrauen. Mhm. Weil, ja, du hast ja auch selber immer wieder gesagt, dass das Rollstuhlfahren an sich ja auch Spaß machen kann und das nicht immer das Problem einfach ist. Und ja, bei der Natur gibt es natürlich auch immer wieder ganz viele lustige und interessante Momente.
Genau.
Genau.
Ja, cool. Ich bin mit meinen Fragen am Ende. Ihr wollt nichts mehr erzählen. Sehr gut. Dann sage ich vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart.
Ja.
Ja klar, immer doch.
Und sag dann Tschüssi, ne?
Ja.
Ciao.
Ciao.
Tschüss.
Danke. Tschüss.
So, das war unser Gespräch über Rollstuhltouren in Hamburg. Wenn ihr Fragen, Meinungen oder Anregungen habt, meldet euch doch gern bei mir. Ihr wisst schon, Webseite, Twitter, Mail, ihr kennt das. Schaut auch gerne auf die Webseite von www.stadt-tour.de. Den Link zur Stadttour schreibe ich auch nochmal in die Shownotes auf www.hobbyquerschnitt.de, was wohl leichter zu merken ist. Ja, also ich schreibe das da hin und dann könnt ihr euch da nochmal informieren, wenn ihr mögt. Danke, dass ihr wieder bis hierhin zugehört habt. Lasst euch nicht unterkriegen, tragt eure Masken, bleibt auch geimpft stabil und bis bald. Also mein bald, ihr wisst schon. Ach so, und noch eins. Rollstuhlfahren ist für mich der Weg durch meine Welt. Ich versuche, mein Leben positiv zu gestalten, auch wenn es immer wieder Schwierigkeiten oder Ärgernisse gibt. Ihr habt schon meine Rants gehört über die Bahn oder über irgendwelche Stufen, die es irgendwo gibt oder komische Dinge. Und ich würde wohl auch in der nächsten Folge mal so ein bisschen eine Rant-Folge machen, was so alles richtig mies läuft. Aber ich weiß natürlich auch, dass es für viele andere viel, viel schwerer ist als für mich. Ich versuche, beide Seiten in den Touren zu vermitteln und erkläre auch allen Teilnehmenden, dass sie in 1,5 Stunden auf gar keinen Fall erleben können, wie es uns ergeht. Welche Kämpfe wir mit Vermietern, Krankenkassen, Behörden oder, wie eben schon gesagt, mit der Bahn ausfechten müssen. Oder wie schwer es ist, einen vernünftigen Arzt zu finden, der auch noch barrierefrei erreichbar ist. Und das, wenn Sie einen Rollstuhlfahrenden kennen, Sie genau einen Rollstuhlfahrenden kennen. Ich hoffe, das kommt auch in dem Beitrag so rüber. Und ich hoffe auch, die Leute, die jetzt teilnehmen, verstehen das, dass sie zwar mal Rollstuhl gefahren sind, aber von Rollstuhlfahren keine Ahnung mitnehmen. Nur so ein ganz, ganz kleines bisschen. Insofern denke ich auch, dass es okay ist, diese Touren zu machen. Okay, das war's jetzt aber wirklich. Also tschüss und bis zum nächsten Mal. Und immer schön groovy bleiben.